Liebe Geschwister, liebe Freunde, besser hätte ich das auch nicht ausdrücken können, was uns bewegen soll als Christen, wie der Jörg und der Theo in dem Lied. Wir haben ja als Christen einen großen Vorteil. Wir dürfen glauben an diesen Gott, der alles in seiner Hand hält. Und so kann sein Wort uns auch Ermutigung geben im Leben. Das wünsche ich uns auch heute. Eigentlich wäre ich heute nicht hier, sondern erst im September. Denn warum ich hier bin, ist der Grund dieser Landesverbandssonntag, wo man die Kanzeln und die Redner der Kanzeln tauscht. Der ist erst im September. Aber Nils rief mich an und sagte, geht's auch anders? Ja, klar, sage ich. Mein Name ist Eberhard Müller, ich komme aus der Gemeinde Altentreptow, 95 Kilometer von hier entfernt, Richtung Osten. Und die Gemeinde lässt euch grüßen. Wir sind auch eine kleine Gemeinde, aber ich denke, wir erfüllen auch unseren Auftrag. Zu mir persönlich, ich komme ursprünglich aus Grimmen, aus der Gemeinde Stralsund und habe daher auch mit Bützow nur insofern Verbindung, weil der Bruder Wolfgang Günther, der früher hier in Bützow war, mich getauft hat und auch mich eine ganze Weile, dich auch? Und auch eine ganze Weile als Jugendlicher begleitet hat, ehe ich dann nach Greifswald ging zur Lehre und dort mit der Brüdergemeinde Kontakt aufnahm und dort dann in die Brüdergemeinde wechselte. Aber bei Jesus gibt es ja nicht Baptisten oder Brüder, bei Jesus gibt es Nachfolge. Und das wollen wir sein. Die Predigt heute habe ich überschrieben von der Finsternis zum Licht. Und Bibelkenner wissen, dass da eigentlich nur der Bibeltext aus Johannes 19 passt. Johannes 9, die Heilung des Blindgeborenen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Die Jahre seines Dienstes auf der Erde nähern sich ihrem Ende. Und es wird immer deutlicher, dass die Haltung der Juden zu diesem Jesus sich aufspaltet. Auf der einen Seite stehen die hohen Priester und die Pharisäer, die immer mehr die Ablehnung Jesu betreiben, ja bis hin zu Mordgedanken. Auf der anderen Seite beginnen aber viele Menschen echt an Jesus als den Messias zu glauben. Johannes fängt diese Situationsbeschreibung recht gut ein, wenn er in Johannes 7,12 folgende schreibt: Und viel Gemurmel war über ihn, Jesus, unter den Volksmengen. Die einen sagten, er ist gut. Andere sagten, nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden. Man mühte sich, eine Meinung über Jesus zu bilden, man hielt sich aber doch ziemlich bedeckt. Diese Haltung kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das nicht in unserer Zeit oft auch so? Viele Menschen haben eine Meinung über die absonderlichsten Dinge, die in unserem Land geschehen, aber man scheut das offene Wort. Man scheut die Konsequenzen und fürchtet sie. Und die können ja auch bedrohlich sein. Aber mutige Menschen erleben heute, wie man sie mundtot macht, wie man ihre Existenz gefährdet und trotzdem tun sie den Mund auf. Das sollte uns Christen ein Vorbild sein. Obwohl wir keine Verfolgung in unserem Land haben, ist unser Mund manchmal recht geschlossen. Jesus hatte Gespräche auch mit den geistlichen Führern in Israel. Er hält mit seinem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, der Retter, der für das Volk Israel versprochen wurde zu sein, nicht in dem Berg. Und damit war mal wieder die Schmerzgrenze bestimmter Juden erreicht. Sie rasteten aus. Johannes 8,59 vor unserem Text. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Steinigung, das sollte die Antwort sein auf seine Rede. Aber hier lesen wir einfach diesen lapidaren Satz, Jesus verbarg sich. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber sie konnten ihn damals nicht steinigen. Gott weiß um den Widerstand der Menschen. Und da finden wir auch schon im Alten Testament manche Parallele. Schon der alte Mose bekommt vor seinem Tod von Gott eine Vorschau auf die Dinge, die passieren sollen. Ich lese aus 5. Mose 31. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen und dieses Volk wird sich aufmachen und den fremden Göttern des Landes, in das es kommt, in seiner Mitte nachhuren. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Da wird mein Zorn an jedem Tag gegen es entbrennen und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Und es wird an jenem Tag sagen, haben diese Übel mich nicht deshalb getroffen, weil mein Gott nicht mehr in meiner Mitte ist? Ich aber, ich werde an jenem Tag mein Angesicht völlig verbergen, wegen all des Bösen, das es getan, weil es sich anderen Göttern zugewandt hat. Infolge des Abfalls des Volkes verbirgt sich Gott irgendwann vor ihm. Der Prophet Hesekiel beschreibt auch in einer Vision, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlässt. Und das ist eine Katastrophe. Denn der Tempel war ja das Haus Gottes. Und als Salomo ihn einweihte, da kam die Herrlichkeit in den Tempel und erfüllte ihn. Und Gott war bei seinem Volk. Wenn Gott sich zurückzieht, wenn er sein Angesicht verbirgt, dann ist der Mensch verloren. Dann geht er in die Irre. Dann verfällt er unweigerlich dem Götzendienst. Hermann von Betzel, ein deutscher Theologe, formulierte es so: Wenn Gott stirbt, dann kommen die Gespenster. Dazu eine biblische Beobachtung. Der Ausdruck, die Herrlichkeit des Herrn, kommt im Alten Testament ja recht oft vor. Aber ab Hesekiel wird er nicht mehr erwähnt. Bis auf eine Stelle in Habakuk 2,14, die aber einen Ausblick gibt auf das tausendjährige Reich. Ab Hesekiel wird der Ausdruck, die Herrlichkeit des Herrn, nicht mehr erwähnt. Nach dem letzten kleinen Propheten Maleachi bis zur Geburt Jesu lebte das Volk 400 Jahre in den sogenannten stillen Jahren. Während dieser Zeit trat kein inspirierter Prophet in Israel auf. Der Umfang des Alten Testamentes war abgeschlossen. Das Volk lebte unter der Herrschaft von persischen, griechischen, ägyptischen, syrischen und schließlich römischen Herrschern. Es schien so, als ob Gott sein Volk einfach laufen ließ, bis Jesus geboren wurde. Wir wissen heute, Gott hat sein Volk nicht laufen lassen, aber Gott gab eine Zäsur in dieses Verhältnis er und Israel. Und in dieser Zeit der 400 Jahre wurde gewissermaßen im jüdischen Volk und auch weltpolitisch das Kommen des göttlichen Retters vorbereitet. Und dann bei den Hirten auf den Feldern von Bethlehem, dann war es auch wieder da. Der Ausdruck, die Herrlichkeit des Herrn. Der Evangelist Lukas berichtet, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Warum hatte Gott sein Angesicht vor dem Volk verborgen? Wegen des Ungehorsams. Es hat also Auswirkungen, wenn wir Gottes Willen, wenn wir Gottes Gebot missachten und einfach so leben, wie wir wollen. Das galt damals und das gilt genauso auch heute. Wer Gott aus dem Leben ausschließt, der muss mit diesen schweren Konsequenzen leben. Wir können diese traurige Bilanz in unserem Land Tag für Tag erkennen. Man tötet Kinder im Mutterleib, klagt aber über fehlenden Nachwuchs. Man übertritt sämtliche Grenzen von Ethik und Moral und wundert sich über die Explosion von psychischen Erkrankungen. Man ängstigt die Menschen mit Horrorszenarien, aber man macht sich über die Hoffnungsbotschaft der Bibel lustig oder man unterdrückt sie. Man gaukelt den Menschen eine herrliche Zukunft vor und zerstört sehenden Augens unsere gegenwärtigen Lebensgrundlagen. Gott zog sich zurück, aber der Bibeltext endet nicht in 5. Mose 31, sondern sein Diener Mose lässt das Volk nicht in Resignation zurück. Ein Kapitel weiter, in 5. Mose 32, lehrt er die Israeliten das sogenannte Lied des Mose, und zwar als Hilfe aus diesem Dilemma. In dem Lied des Mose wird die Geschichte Israels nochmal beschrieben, auch zukünftige Ereignisse werden angedeutet und alles gipfelt in zwei Fragen. Wer ist Gott und wer sind wir? Diese Fragen bewegen und bewegten seit jeher die Menschheit. Auch heute stehen sie ja ungeschrieben bei uns im Raum. Und da muss ich fragen, hast du schon eine persönliche Antwort auf diese Fragen gefunden? Wer ist Gott und wer bist du? Die Bibel sagt in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Warum schickte Gott seinen Sohn auf die Erde? Um seinem Volk und damit auch uns als Heiden Antwort zu geben auf diese beiden Fragen und uns Licht der Erkenntnis zu schenken. Davon schreibt der Jünger Johannes am Anfang seines Evangeliums. In ihm, in Jesus, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die zwei markanten Worte dieses Textes sind Licht und Finsternis. Beides sind reale Tatsachen in unserem Leben. Und mit ihnen soll sich die Predigt heute befassen. Ich lese uns den Bibeltext, Johannes 9, Verse 1 bis 7. Und als er, Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teich aus dem Speichel und strich den Teich auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Diese Begebenheit ist das beeindruckende Zeugnis einer krassen Lebensveränderung. Einmal von der tiefen Dunkelheit, der Blindheit hin zu dem Licht, zu dem, dass ich gucken kann, dass ich schauen kann. Und zum anderen von einer traurigen Hoffnungslosigkeit hin zu einem vertrauensvollen Glauben an Jesus. Also diese krasse Lebensveränderung wird uns in diesem Kapitel, in dieser Begebenheit aufgezeigt. Und deshalb ist diese Geschichte so wertvoll, weil sie zeigt, dass Gott das Leben jedes Menschen wandeln kann. Von einem Leben ohne Jesus hin zu einem Leben in Gemeinschaft mit dem Herrn. Hier trifft Jesus nun auf einen Mann, der die Finsternis buchstäblich erlebt. Wir sehen noch, dass dieses Treffen kein Zufall war, denn Zufälle gibt es bei Gott nicht. Seit seiner Geburt konnte der Blinde weder seine Eltern, die ihn lieben, noch die Sonne, die ihn wärmt, noch seine Augen mit seinen Augen sehen. Alles um ihn herum ist Finsternis und Dunkel. Stellt euch vor, ihr müsst eure Augen zumachen und nicht mehr aufmachen. Wie soll das Leben weitergehen? Manche erleben das. Manche werden krank, von heute auf morgen blind, das gibt es. Oder ein schleichender Prozess. Da Das ist schlimm. Alles um den Blinden herum war Finsternis. Seine Antennen nach außen bestanden nur noch aus Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Aber der wichtigste, der eindrucksvolle Sinn fehlte ihm. Der Blick in die Welt und damit auch der Überblick. Das ist sein Schicksal. Mit dem wird man nicht so einfach fertig. Für die Jünger Jesu dagegen stellt dieser Mann ein Objekt theologischer Erörterung dar. Und sie fragten, da muss doch Schuld vorliegen. Warum? Hat Gott ihn so gestraft? Ich glaube, dass diese Reden dem Blinden nicht gefielen. Denn in der Regel möchten Behinderte nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Es scheint aber so, als ob sich die Jünger über die Gefühle dieses Mannes keine Gedanken machen. Herr, wer hat gesündigt, so fragen sie. Und das war auch irgendwie in ihrem Kopf so verankert, denn ich habe gelesen, gemäß rabbinischer Lehre konnten auch schon Embryos im Mutterleib sich falsch verhalten. Das hatten die Rabbiner so aus der Geschichte mit Jakob und Esau geschlussfolgert, die sich im Mutterleib gezankt hatten und gestoßen hatten. Und so hatten die Rabbiner gesagt, ja, da kann auch schon eine Sünde vorliegen, bevor die geboren wurden. Nach dieser Jüngerlogik war klar, dass eine solche schwere Behinderung wie Blindheit einfach Folge von Sünde sein musste. Denn so spekulierten sie, einem gottesfürchtigen, einem ehrenwerten Menschen wird es ja eigentlich gut gehen. Sein Leben steht doch unter dem Segen Gottes, oder? Hast du vielleicht auch schon einmal Erfahrungen mit diesem Denken gemacht? Ich fürchte, unsere Überlegungen verirren sich ziemlich schnell in solche Bahnen. Aber das stimmt in zweierlei Hinsicht nicht. Zum Ersten ist es nicht mein Verdienst, wenn ich ohne große Probleme leben kann. Zum Zweiten sind Schwierigkeiten im Leben nicht unbedingt Anzeichen von Sünde oder Unglauben. Unser Herr gibt uns auch Prüfungen auf. Unser Herr lässt auch Anfechtungen zu, um die Echtheit des Glaubens zu testen. Wir lesen von Lebensbildern von Jesus-Nachfolgern, die wirklich nicht von Sieg zu Sieg spazierten. Dagegen prägten eher Krankheit, Not und andes Ungemach ihr Leben. Aber dennoch, sie blieben ihrem Herrn im Dienst und Leben treu. Und das wünsche ich uns, dass wir auch dieses Dennoch kennen und leben. Dass Gott auch Blindheit zum Segen gebrauchen kann, zeigt das Leben von Fanny Crosby. Frances Jane Crosby, genannt Fanny, wurde 1820 im Staat New York in eine ärmliche Familie hineingeboren. Durch falsche Behandlung einer Augenentzündung erblindete sie schon als Baby. Zudem starb kurz darauf ihr Vater, sodass die Mutter allein für den Unterhalt der sechsköpfigen Familie sorgen musste. Die kleine Fanny war darum viel in der Obhut ihrer Großmutter. Diese tiefgläubige Frau kümmerte sich liebevoll um das behinderte Kind und erklärte ihr viel von der Welt, die das Kind ja nicht selber sehen konnte. Gerade dadurch bekam Fanny immer wieder neuen Lebensmut. So dichtete sie schon mit 8 Jahren kleine Verse. Zudem begann sie ganze Kapitel der Bibel auswendig zu lernen. Selber auf eine Blindenschule gegangen, arbeitete sie später als Lehrerin in dieser Schule und präsentierte auch oft in der Öffentlichkeit den Nutzen der Blindenschrift. Infolge ihrer erstaunlichen Dichtergabe wurde Fanny bald berühmt und gab mehrere Bücher heraus. Mit 30 Jahren erlebte sie eine bewusste Hinwendung zu Jesus. Ihre Erweckungslieder hinterließen tiefe Spuren in der ganzen Welt. Fanny Crosby hat enorm viele Lieder gedichtet, man glaubt es kaum. Zu den 1000 weltlichen Gedichten kamen 9000 geistliche Lieder. Wohl niemand sonst in der Christenheit hat solche große Anzahl von Gedichten und Liedern produziert. 10.000 Gedichte. Auch heute singen wir noch Lieder von ihr, etwa wie »Gott wird dich tragen« O Gott, dir sei Ehre, seliges Wissen, Jesus ist mein, und auch lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllet sein. Zurück zu unserem Bibeltext. Die Jünger, verhaftet im damals religiösen Denken, stellten Jesus diese Frage: Wer hat Schuld? Und er gibt ihnen eine unerwartete Antwort: Keiner. Gottes Werke sollen an diesem Blinden geschehen. Wir lernen also, jedes Menschenleben ist in Gottes Plänen verankert. Da gibt es nichts, was Gott aus dem Ruder läuft. Da wird es oftmals vorkommen, dass wir mit unserem Denken die Kausalzusammenhänge nicht zusammenbekommen. Aber wir haben ja auch nicht diesen Blick von oben, diesen göttlichen Blick. Wir sehen ja nur hinter den Teppich, wo die ganzen Fäden lose hängen, die Knoten zu sehen sind und nicht, was vorne ist. Somit erübrigen sich auch unsere Vorstellungen über Gerechtigkeit. Es ist Gottes Wille, der geschieht. Und darum hat die Blindheit dieses Mannes eine bestimmte Aufgabe, damit Gottes Werke offenbar werden. Ich glaube, der blinde Mann war bei diesen Worten Jesu, die er ja hören konnte, ganz Ohr. Was sagte Jesus? Gott solle an ihm handeln? Das kann doch eigentlich nur Gutes bedeuten. Und so wird er sich in gespannter Erwartung Jesus und den Jüngern genähert haben. Aber erst einmal erfährt er an sich keine Behandlung. Zuerst erklärt Jesus seinen Jüngern die Situation. Er sagt, seine Wirksamkeit auf der Erde ist begrenzt. Er muss seine Aufgabe erfüllen. Und die ist, Licht auf die Erde zu bringen. Nicht nur für diesen Blinden, sondern für alle Menschen. Und so erfüllen sich auch die Worte, die zur Zeit Jesu prophetisch gesprochen wurden. Wir kennen die Worte von Zacharias. Jesus ist gekommen, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Oder Simeon. Jesus wird ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit des Volkes Israel sein. Das ist Gottes Wille. Menschen aus Finsternis zum Licht führen. Genau das ist die Arbeit unseres Herrn. Dafür kam er auf die Erde. Im Sinne dieser Mission weissagte der Prophet Jesaja schon Jahrhunderte vorher, und er verkündete, dass den kommenden Messias folgende Dinge auszeichnen würden. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird blinde Augen auftun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Wir können beobachten, dass im ganzen Alten Testament keinerlei Blindenheilung erwähnt wird. Erst Jesus heilt Blinde. Und das zeichnet ihn aus als den erwarteten Messias. Was sagt Jesaja? Blinde werden sehend. Und der Text spricht noch mehr. Er sagt auch, er spricht nicht nur von körperlich Blinden, sondern auch von Menschen, die in der Finsternis gefangen gehalten sind. In einer Art von Finsternis, die mehr ist als nur fehlendes Augenlicht. Es ist die durch Satans trickreiche Aktion im Paradies erfolgte Trennung vom Schöpfer. Diesen Menschen soll durch den Messias geholfen werden. Also uns. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass Satan damals die Menschen mit einer großen Lüge hereingelegt hat. Er versprach Adam und Eva nichts weniger als die Gleichheit mit Gott. Und bekommen haben sie die Trennung von Gott. Aber teilweise hatte der Teufel recht. Eines, was er Adam und Eva versprach, geschah wirklich. An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Also dieses Augen aufgetan werden, das passierte. Ihre Augen wurden aufgetan. Doch was sahen sie? Ihre Nacktheit. Das bedeutet, sie erkannten ihre Unvollkommenheit im Vergleich zum vormaligen vollkommenen Zustand, als sie noch ohne Sünde waren. Und sie erlebten den schmerzlichen Rauswurf aus dem Paradies. Damit öffnet der Text den Blick auch für uns in unsere Zeit. Jede Art von Gottesferne bedeutet, in geistlicher Finsternis zu leben. So befinden sich demnach alle Menschen ohne Jesus in dieser Finsternis. Und das mit gravierenden Auswirkungen. Da können die technischen Leuchtmittel noch so leistungsstark sein. Auch die Erkenntnisse der Philosophen können noch so brillant formuliert sein. Es bleibt jene Tatsache, die Manfred Siebald so besingt: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Das ist eine frohmachende Botschaft. Jesus Christus bringt uns das verlorene gegangene Licht Gottes zurück. Aber nur Jesus kann diese Finsternis beenden, denn er ist das Licht der Welt. Johannes 12, 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und etwas später sagt Jesus, ich bin das als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Es liegt also an dir, dieses Licht der guten Nachricht anzunehmen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann steht die Frage, willst du es tun? Möchtest du dieses Licht haben? Der Blindgeborene in Johannes 9, der wollte es tun. Und darum geht er auf Jesus zu. Darum lässt er Jesus gewähren. Und Jesus beginnt nun ohne Umschweife mit seiner Behandlung. Nach der Weise damaliger Wunderheiler rührt er einen Brei aus Spucke und Erde zusammen und streicht den auf die Augen des Kranken. Jesus sagte, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und das macht er jetzt. Jetzt tut er die Werke Gottes. Aus dem Zusammenhang erkennen wir, dass die Heilung des Blindgeborenen für die frommen Juden ein Beweis seiner messianischen Sendung war. Und jetzt können sie es erkennen. Jesaja sagte, der Messias wird Blinden die Augen auftun. Und hier machte er es. Das heißt auch, nach Gottes Plan musste dieser Blinde auch blind geboren werden, damit Jesus an ihm jetzt wirken kann und damit er so seine Stellung und seine Macht bezeugen kann. Nun könnte man fragen, ist das nicht unfair? Jahrelang musste der arme Mann leiden für diesen einen Moment, dass Jesus sich bezeugen kann. Tja, so denken wir Menschen eben. Und wir meinen damit ein Recht auf unser Wohlergehen zu haben. Dabei werden für manche Personen wirklich erst Leid und Schmerz zum Auslöser für die Suche nach Rettung. Und das Interessante ist, im Nachhinein möchten sie oft das Erlebte nicht mehr missen. Denn die eine Frage bleibt, hätten sie auch ohne diese Nöte den Herrn angenommen? Der Blindgeborene wird sich solche Gedanken nicht gemacht haben. Noch kann er nicht sehen, noch verklebt der Brei seine Augen. Und die bange Frage taucht in seinem Herzen auf, hat es geholfen? Wie oft wird er sich wohl schon bei früheren Behandlungen diese Frage gestellt haben? Aber Jesus gibt ihm jetzt einen konkreten Auftrag. Geh zum Teich Siloa, wasche dich. Warum macht Jesus das nicht selber? Warum wäscht er ihm nicht den Brei aus den Augen? Oder warum muss er überhaupt mit Brei die Augen verkleben? Er hätte doch gleich sagen können, Augen, tut euch auf und er könnte sehen. Warum schickt er den Mann dann auch noch auf diesen Weg, wo er mühsam mit einem blinden Stock tastend vorankommt? Ich denke, Jesus will seine Aktivität mit einbeziehen. Jesus will vielleicht auch seinen Glauben testen. Geht er? Oder verzagt er? Nach der Behandlung seiner Augen geht er wirklich zum Teich. Sein Glaube hält. Im Glauben taucht er die Hände ins Wasser und wäscht sich ab und erlebt die komplette Heilung. Dieses Wundererlebnis des Blinden gleicht wohl dem, das wir auch einmal erleben werden als Nachfolger Christi. Wenn nämlich Jesus wiederkommt und wenn Jesus unsere Augen auftut für seine Herrlichkeit und wenn wir sein werden wie er, nach 1. Johannes 3, Vers 2, ich denke, dann erleben wir auch dieses Wunder. Doch bis dahin müssen wir geduldig warten. Wir Christen leben ja immer in der Erwartung. Aber einen Schritt, von dem Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, haben wir ja schon getan. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott schenkt uns Licht. Er hat unsere Herzen verändert. Wir werden Jesus ähnlicher. Und darum können wir in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus auch die wunderbare Herrlichkeit Gottes erkennen. Der Lichtglanz darf bei mir zu sehen sein. Ich komme zum Schluss. Konrad Eisler, ein evangelischer Pfarrer aus Stuttgart, der im April 24 im Alter von 91 Jahren gestorben ist, war ein wortgewaltiger Prediger. In einer Predigt sagte er über diesen Text einmal, wo Jesus ist, dauert das Elend nicht ewig. Zum Augenlicht des Blinden kommt das Glaubenslicht hinzu, denn Jesus ist das Licht der Welt. Er ist kein Irrlicht, das ein paar armselige Jünger an der Nase herumführt. Er ist kein Stopplicht, das nur irgendwelche Wege verbaut. Er ist kein Blaulicht, das nur irgendeinen Unfall markiert. Er ist kein Rücklicht, das nur die Vergangenheit erhellt. Nein, Jesus ist ein Flutlicht, vor dem die Schatten fliehen, das im Dunkel der Welt aufgegangen ist, damit auch unsere dunkelsten Tage hell werden können. Und auch die Macht des Todes muss einmal vor diesem Licht fliehen. Soweit das Zitat. Echter Glaube hat heute schon geöffnete Augen für Gottes Realitäten. Lasst auch uns danach streben, diesen Glauben zu leben. Und das bedeutet, Jesus wieder an das Steuer meines Lebens zu lassen. Vielleicht haben wir in unserem Wohlergehen selber manche Kursänderung vorgenommen. Vielleicht haben wir die Prioritäten vertauscht und steuern selber unser Lebensschiff. Dann lasst uns doch wieder Blindgeborene neu anfangen, mit geöffneten Augen, mit klarem Blick, verbindlich mit Jesus zu leben. Das wünsche ich uns. Amen.